Amen.
Und von Jesus Christus, den treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten und Fürsten über die Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Genau. Und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern seinem Gott und Vater. Amen. Herr Jesus. Amen. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, wir reden über den Priesterdienst schon eine, sagen wir mal, schon einige Wochen. Und wir haben festgestellt, wir Brüder, wir bereiten ja das Wort gemeinsam vor, dass es nicht so einfach ist, so zu sprechen, dass wir alle dabei sind. Dass wir alle wissen, wo wir gerade sind. Das Feld ist groß. Es ist nicht immer einfach, wenn man über den Priesterdienst redet, so zu sprechen, damit wir auch wirklich einen Überblick haben, dass wir verstehen, um was geht's eigentlich. Warum reden wir darüber eigentlich? Ja? Und heute möchte ich diese Frage beantworten, was tut ein Priester? Oder man könnte auch sagen, warum gibt's überhaupt einen Priester? Das soll einfach mal so eine kleine Grundlage sein, dass man so einen Grundfaden hat. Weißt du, wenn du die Bibel anschaust, wenn man das Wort anschaut, da sind 66 Bücher drin. Und da sind viele Themen, werden da behandelt. Und es ist immer gut, wenn man weiß, wenn man den roten Faden kennt. Was macht Gott eigentlich? Warum gibt es die 66 Bücher? Was ist sein Vorsatz mit uns? Dann kann man vieles besser einordnen. Und damit wir uns nicht so ganz verlieren, einfach mal so ein bisschen eine Grundlage, was tut ein Priester, warum gibt es den Priester? Ich weiß, wir alle haben bestimmt Vorstellungen, wenn es um einen Priester geht. Wir haben alle unsere Hintergründe. Wenn du mir früher gesagt hast, das Wort Priester, dann war das für mich, hat es immer was mit Kirche zu tun. Es gibt ja immer noch bei den Katholiken einen, der heißt Priester. Aber das Wort hier spricht auch von Priester, aber meint nicht den katholischen Priester. Also das ist uns klar, hoffe ich. Sondern es meint etwas ganz Spezielles. Und da möchte ich jetzt versuchen, so einen ganz kleinen Faden zu legen. Und wenn man was wissen will, dann ist immer gut, man geht an den Anfang. Weißt, wenn du etwas wissen willst, dann schau immer mal am Anfang nach, wie beginnt denn etwas? Wie startet eine Sache? Und deswegen möchte ich mit euch eine kleine Reise machen, beginnend im ersten Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 26 und 27. Die können wir auch gemeinsam lesen. Ich habe es nicht an die Tafel geschrieben, weil ich denke, wir gehen Verse um Verse weiter. Machen wir nicht dann nochmal. Also, erstes Kapitel, ganz am Anfang, die Verse 26 und 27. Amen. Haben wir die gleiche Übersetzung alle? Ja, passt, okay. Und Gott sprach,
lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle fliegenden Tiere, die auf der Erde fliegen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie.
Amen. Die zwei Verse finde ich immer wieder sehr, sehr wichtig. Sie zeigen, warum Gott uns geschaffen hat. Einmal, er hat uns geschaffen in seinem Bild. Und ein Bild ist ein Bild ist ein wunderbares Bild. Weil, wie bekommst du ein Bild? Wie weißt du, wie du anschaust? Wie du aussiehst? Was musst du machen, wenn du wissen willst, wie du ausschaust? Du schaust in den Spiegel, genau. Das heißt, Gott hat uns geschaffen und er möchte gerne, dass wir ihn, deswegen auch, sagt man oft, widerspiegeln. Es ist wie, wir sind wie sein Spiegelbild. Er möchte uns anschauen und möchte sich in uns sehen. Er hat nicht ein Geschöpf geschaffen, das ihm dient, das in erster Linie irgendwas macht, sondern dieses Geschöpf ist in Verbindung mit ihm. Gott braucht uns und möchte uns. Er will uns haben als jemand, der ihn widerspiegelt. Und wenn man dieses Bild des Widerspiegels mal aufs Neue Testament überträgt, kennt ihr da einen Vers, der das auch sagt? Lore, fällt dir da was ein? Ein Vers im Neuen Bund, der eigentlich auch von Bild und Widerspiegeln spricht. Du wirst es kennen, wenn ich sage. Hanna? Was, was? Alle, die wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, heißt dann, werden umgewandelt in sein Bild. Weißt? Das heißt, das Neue, das Alte Bund, der Alte Bund am Anfang zeigt uns schon, oder anders ausgedrückt, was im 2. Korintherbrief Paulus aufgreift. Er schaut eigentlich in diesen Vers hinein. Weißt, er sieht, und natürlich gibt es ja noch mehr, wir sind sein Bild und wie kannst du in sein Bild umgewandelt werden? Es geht nur, wenn du es anschaust. Ja. Gell? Also wenn ich nicht vor dem Spiegel stehe, zeigt mir der Spiegel mich nicht. Ja? Ich kann ja, wenn hier ein Spiegel wäre, ich würde hier hinstehen, dann siehst du mich nicht drin. Du siehst mich nur, wenn ich vor dem Spiegel stehe. Und so ist es auch, wenn wir vor dem Herrn stehen, können wir ihn auch widerspiegeln. Den können wir mal kurz lesen.
2. Korinther 3,
18. Genau, 2. Korinther 3, machen wir 17 und 18, das passt dann irgendwie von der Reihenfolge her besser. Und in 16 können wir auch noch mitlesen, weil es gibt da ein Hindernis und das muss man immer wieder beseitigen. Da heißt es denn, oder 15 sogar, komm, lesen wir schon auf 15. Doch bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke über ihren Herzen. Doch wenn immer es sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke abgetan. Und der Herr ist der Geist. Amen. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir alle, die wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen und widerspiegeln, werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als von dem Herrn Geist. Das sind zwei sehr, sehr wichtige Verse, weil sie zeigen, was wir alle brauchen, ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Was wir alle brauchen, ist, dass wir Gott anschauen. Wenn wir Gott nicht anschauen, geht es nicht weiter, geht es nicht voran. Und weil das so wichtig ist, will der Feind immer irgendwelche Decken vor unser Angesicht hängen. Er gewinnt immer dann, wenn wir eine Decke vor dem Angesicht haben. Weil dann können wir ja nicht umgewandelt werden, können wir nicht widerspiegeln. Das heißt, Gottes Ziel ist immer, wenn eine Decke da ist, diese Decke wieder zu beseitigen. Und auf der anderen Seite, weißt du, es zeigt, wenn wir den Herrn nicht anschauen, wir werden nicht umgewandelt. Du kannst die Bibel lesen und sagen, okay, Das mache ich. Du kannst versuchen, ein guter Mensch zu werden, du kannst so viele Vorsätze dir machen, aber wenn wir nicht zu ihm kommen und ihn anschauen, werden wir auch nicht umgewandelt. Dann werden wir irgendwas anderes. Weil das Coole ist, wenn du den Spiegel anschaust, dann weißt du, wie du ausschaust, wenn es ein guter Spiegel ist. Es gibt so manche Spiegel, die verzerren was, gell? Sie schlanker oder dicker aus. Aber normalerweise, der Spiegel zeigt dir wirklich, wie du ausschaust. Und so möchte der Herr mit aufgedecktem Angesicht, sollen wir ihn anschauen. Und das war das Ziel. Und Gott hat den Menschen so geschaffen. Und als der Mensch auf der Erde war und Gott war da, was haben sie gemacht zusammen? Was war ihr Kennzeichen? Sie haben Gemeinschaft. Der Herr, der Mensch ist zu Gott gekommen und Gott ist zu Menschen gekommen. Das war wunderbar. Und somit war eigentlich der Weg frei, dass der Mensch umgewandelt wird in das Bild Gottes. Ja, indem er einfach Gemeinschaft hat. Das ist Gottes Wunsch von Anfang an. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und er möchte, wir Menschen, wir sind angelegt, wir brauchen Gott. Wir brauchen ihn als unser Leben. Deswegen gibt es den Baum des Lebens. Du kannst nur Leben haben, wenn du von diesem Baum isst. Aber du brauchst auch sein Angesicht. Du musst ihn anschauen, um umgewandelt zu werden in sein Bild. Und jetzt mache ich einen kleinen Sprung, weil das hat mich fasziniert. Deswegen erzähle ich es euch gleich jetzt. Ein Vers, den habe ich noch nie verstanden, aber ich verstehe ihn jetzt neu. Der Feind möchte uns immer vom Angesicht Gottes wegbringen. Ja? Wenn er uns vom Angesicht Gottes wegbringt, dann machen wir was Besonderes, wir schauen uns an. Wie war denn, oder lesen wir den ersten Vers in Matthäus 18,10. Hey Jesus. Ist richtig. Tut was nicht. Moment. Doch, 10. Ja, passt, glaube ich, kannst du vorlesen.
Seht zu, dass ihr keines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel in den Himmel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters, der in den Himmel ist.
Der Vers hat mich schon immer beeindruckt. Es geht ja darum, dass jeder einen Engel hat, der ein bisschen nach uns schaut, ja. Und dieser Engel, der sich ein bisschen um uns kümmert, er sagt, seht zu, dass er keines dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel in den Himmeln schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters. Das finde ich beeindruckend, habe ich nie verstanden. Warum schauen die Engel alle Zeit das Angesicht des Vaters an? Das ist ganz einfach. Solange ein Engel Gott anschaut, wird er nicht fallen. Satan ist gefallen, weil er sich selber angeschaut hat. Wenn ihr Hesekiel lest, 28,17, da heißt es, er war so schön. Woher weißt du, dass du schön bist? Wenn du dich selber anschaust. Du brauchst nur vor den Spiegel stehen. Also ich weiß noch, früher war es so, es ist auch ein bisschen eine Eigenschaft von jungen Menschen, es ist nicht negativ, aber irgendwie haben wir bestimmte Alter, man steht gern vor den Spiegel und schaut sich an. Und man findet sich hübsch, also ich fand mich früher auch hübsch. Manche sahen vielleicht nicht so toll, aber trotzdem so dachten, wenn ihr ja auch irgendwie. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in der Situation vom Cherubim, aller Cherubime. Ein schirrender Cherub, ja? Der steht vor dem Spiegel und schaut sich an. Was sieht er? Vollkommene Arbeit. Wunderbar geschaffen. Und was passiert? Du überhebst dich. Selbst der Satan, der heute Satan ist, damals war er, das heißt, als er geschaffen wurde, war kein Fehler an ihm. Aber er hat sich selber angeschaut. Und immer wenn du dich selber anschaust, du fällst. Immer wenn du denkst, ich bin doch gar nicht so schlecht. Dann bist du schlecht, weil du bist nicht, ja. Und diese Engel hier, sie dienen Menschen. Und weißt du, ein Engel ist eigentlich sehr mächtig. Wir können vieles nicht, aber die können vieles. Aber was bewahrt einen Engel? Was bewahrt uns? Es bewahrt das Anschauen des Vaters. Das Anschauen des Angesichts. Wenn du den Herrn anschaust, wenn ich den Herrn anschaue, werde ich dann sündigen? Ich schaue dem Herrn ins Angesicht und sage, Herr, jetzt sündige ich. Das glaube ich nicht. Aber wenn ich mich weg vom Herrn wende, dann habe ich diesen Weg. Dann kann ich das. Und deswegen, es ist so essentiell, dass wir den Herrn anschauen. Gemeinschaft mit ihm haben. Das hat mich irgendwie neu beeindruckt. Und was macht der Feind? Jetzt kommen wir zum Priesterdienst. Der Feind will uns aus der Gegenwart Gottes bringen. Das war das, was er mit Adam und Eva gemacht hat. Der Herr war nicht ständig bei Adam und Eva. Wir wissen aus der Geschichte, er kam abends mal vorbei, hat sich mit ihnen unterhalten. Das heißt, Gott war immer wieder bei Adam und Eva. Aber er war nicht ständig da. Er hat ihnen die Möglichkeit gegeben, sich zu entscheiden. Und was ist passiert? Der Feind hat ihm was schmackhaft gemacht. Er hat gesagt, da gibt es doch so einen tollen Baum. Ess doch davon. Und die Folge war, diese Beziehung ist gestört worden. Sie wurde gestört. Gell? Unmittelbar nach dem Fall, Genesis 3,8, habe ich mal aufgeschrieben, da kommt wieder Gott. Und da heißt, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes. Ja, vorher war es für sie so schön, das Angesicht Gottes zu sehen. Jetzt war es nicht mehr schön. Sie haben sich vor dem Angesicht Gottes versteckt, weil die Sünde kam. Und Gott will diese Beziehung. Er braucht diese Beziehung. Wir brauchen es. Aber der Feind will es eben nicht. Er selbst hat sich vom Angesicht Gottes entfernt und will uns auch immer von diesem Angesicht Gottes entfernen. Und was ist passiert? Der Mensch hat gesündigt und jetzt kommt das Ergebnis dieser Sünde ist immer Trennung. Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Und eigentlich nicht nur Trennung, sondern sogar das Ergebnis der Sünde war, an dem Tag, da du von diesem Baum isst, musst du sterben. Sogar der Tod. Die Sünde bringt den Tod. Und Adam und Eva waren verurteilt zu sterben. Und wie hat man das Problem gelöst? Wie hat Gott diese Trennung, diese Sünde beseitigt? Was hat er gemacht? Anna, was hat er gemacht? Wie hat Gott wieder so eine gewisse Wiederherstellung macht. Nicht komplett, aber doch zumindest mal so ein bisschen Wiederherstellung. Er hat einen Lamm geschlachtet. Woran siehst du das? Ich habe das noch nie gelesen, dass er einen Lamm geschlachtet hat. Okay, Entschuldigung, ich habe das über die Umfrage genommen.
Er hat einen Felder.
Genau. Ich weiß doch, dass du es weißt, deswegen frage ich dich. Das sagt er dann in 3,8. Nee, 3,8 nicht. Das war ja die Stimme. 3,21. Genau, da heißt: Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Ja, das heißt, was macht Gott hier? Gott macht etwas, was die Trennung zwischen Gott und Mensch zumindest ein Stück weit wieder aufgibt. Es war nicht mehr so wie vorher, aber es war wieder möglich, dass Gott und Mensch Gemeinschaft haben können. Ohne dieses Opfer war kein Weg. Ohne dieses Opfer wäre nur noch der Tod gewesen. Aber der Gott schafft hier einen Weg, indem er jemanden opfert. Und dieses Opfern hat damals begonnen, nämlich nach dem Sündenfall. Und es ging weiter, es war nicht damit beendet, ja. Sondern die nächste Generation, Kapitel 4, sehen wir den Kain und den Abel. Und auch Kain und Abel beginnen etwas Ungewöhnliches, nämlich da heißt, nachdem sie da sind, Und es gibt uns in Vers, und es geschah, Vers 3, nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackers dem Herrn eine Opfergabe dar. Warum bringt jetzt Kain auf einmal eine Opfergabe dar? Warum macht er das? Wie kommt er auf die Idee? Er macht es, weil er ja die Geschichte von seinem Vater weiß. Adam und Eva haben ihm erzählt, ja, wir haben gesündigt. Die Beziehung zwischen uns und Gott ist jetzt gestört. Es ist so wie davor. Es war so schön, bis wir von diesem Baum der Erkenntnis gegessen haben. Aber heute ist die Beziehung gestört. Wir haben immer noch Beziehung. Gott kommt immer noch vorbei. Er redet noch mit ihnen. Aber sie ist nicht mehr so wie vorher. Und es bedarf immer wieder dieses Opfers, weil die Sünde halt auch immer wieder da ist. Der Adam hat einmal gesündigt, aber das war nicht das erste und letzte Mal, sondern er hat sein ganzes Leben dann anschließend gesündigt. Er wurde ja zum Sünder. Und auch seine Kinder, wie wir, wenn wir geboren sind, wir sind alle Sünder. Und es braucht immer wieder ein Opfer, um diese Beziehung wiederherzustellen. Damit überhaupt eine Basis ist für Gemeinschaft. Und das heißt, der Erste, der von der Bibel berichtet wird, war erst Gott. Er hat erstmal erst geschlachtet. Aber obwohl es nicht berichtet wird, bin ich sicher, dass Adam hat auch geopfert. Weil es gab ja immer wieder Probleme. Er hat ja immer wieder gesündigt. Er hat immer wieder die Wiederherstellung gebraucht. Und Kain und Abel, sie setzen das fort. Das Problem bei Kain ist nur, er opfert so, wie er es sich denkt. Er denkt, ach, wenn ich mich richtig anstrenge, wenn ich die Mühe meiner Arbeit bringe, dann kann ich Gott wohlgefällig opfern. Dann wird er dieses Opfer annehmen. Jawohl, es ist zwar vom verfluchten Acker und ich habe es im Schweiße meines Angesichts errungen, aber Gott wird schon honorieren. Und Gott hat gesagt, nein, dieses Opfer nehme ich nicht an. Das heißt, der Nächste, der die Gemeinschaft wiederhergestellt hat, wie er in diesem Bild war, der Abel. Sein Opfern hat wieder die Gemeinschaft zwischen ihm und Gott hergestellt. Gott sah positiv auf sein Opfer. Und wenn wir jetzt weitergehen, dann seht ihr, weil Kain, er hat geopfert und Gott hat es nicht angenommen. Was hat er gemacht? Er hat seinen Bruder umgebracht. Das heißt, die Distanz zwischen ihm und Gott wurde mit jeder Tat, die er tat, immer größer. Er opfert etwas, das Gott nicht will, und es gibt eine Trennung. Die Trennung wird noch größer, weil es kommt nicht zusammen, sondern es kommt noch mehr auseinander. Und dann bringt er seinen Bruder um und die Trennung geht noch weiter auseinander. Und was ist das Ergebnis? Wie endet es Kapitel 4? Kain wird vom Angesicht Gottes entfernt. Also nicht genau Kapitel 4, sondern da heißt dann, der Herr aber sprach zu ihm, vorne dran, genau, hier heißt, so ging Kain, das ist Vers 16, so ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nod, östlich von Eden. Die Sünde hat als Ergebnis immer weiter Trennung. Es gibt jetzt bei Kain und Abel, wenn ihr so wollt, gibt es zwei Linien. Es gibt eine Linie, die versucht, die Beziehung zu Gott immer wieder herzustellen. Und das geschieht nicht ohne Opfer. Ohne Blutvergießung gibt es keine Sündenvergebung. Und es gibt eine Linie, die entfernt sich immer weiter von Gott. Ja? Kain ist schon weit weg. Und seine Nachfahren sind noch weiter weg. Das heißt, die Linie Kains, die geht immer weiter von Gott weg. Letztendlich wie Satan. Satan war am Anfang bei Gott und am Schluss immer weiter weg. Und die Linie Abels, die versucht, diese Brücke, diese Distanz, diesen Abstand zu überbrücken. Und das geschieht, indem sie opfern. Ohne Opfern gibt es keinen Weg. Ja? Aber das Ziel, und das geht es mir heute, das Ziel ist, die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Das Ziel ist, wieder in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und wenn du mich heute fragst, was tut ein Priester? Ein Priester versucht oder arbeitet daran, diese Distanz, die wir zu Gott gewonnen haben, wieder kleiner zu machen. Sich Gott wieder anzunähern. Unser Priesterdienst oder der Priester, er versucht, alles, was zwischen Gott und Menschen steht, beiseite zu räumen, damit es wieder Gemeinschaft gibt. Weil ohne Gemeinschaft können wir nicht vorangehen. Wenn es dem Feind gelingt, unsere persönliche Gemeinschaft mit Gott abzuschneiden, was passiert dann? Dann machen wir nur noch Religion. Weißt, wenn deine persönliche Beziehung fehlt, dann ist es Religion. Dann sitzt du hier oder ich sitze hier und was ich tue, ist nur Religion. Wir leben, der Herr, die Gemeinde braucht Menschen, die den Herrn anschauen. Und etwas mit dem Priesterdienst hat damit zu tun, diesen Zustand wiederherzustellen. Was hat Aaron gemacht? Was haben seine Söhne gemacht? Sie haben sehr viel geopfert. Aber nicht, weil Gott jetzt ganz wild drauf ist, dass er jetzt einen Berg von Schafen bekommt, sondern damit durch das Opfer die Beziehung wiederhergestellt wird. Der Abstand verkürzt wird, wir wieder Gott uns annähern. Und das, denke ich, wird uns die nächste Zeit beschäftigen. Wir möchten Gemeinschaft haben, dass wir diesen Abstand zu Gott reduzieren. Wieder mehr Gemeinschaft haben, wieder mehr zu ihm kommen. Was hindert uns, was hindert es, Gemeinschaft mit ihm zu haben? Bei Kain siehst du noch, Gott redet sogar zu ihm. Er sagt zu Kain, pass auf, die Sünde lauert vor der Tür. Was senkst du dein Blick? Die Sünde lauert vor der Tür, aber du sollst über sie herrschen. Und was macht er? Er nimmt nicht Gottes Rat an, sondern Gott hat gerade mit ihm geredet. Was macht er anschließend?
Er geht weg.
Ja, nicht weg. Nee, was macht er? Er macht eine viel schlimmere Sache. Er bringt seinen Bruder um. Ja. Gott sagt, pass auf, die Sünde liegt vor der Tür. Er hört's. Und der nächste Vers heißt, er geht zum Abel und sagt, lass uns aufs Feld gehen. Und er schlägt ihn. Das heißt, diese Linie, sie lässt sich nicht sagen. Diese Linie, sie will mit Gott nichts zu tun haben. Aber wir wollen was mit Gott zu tun haben. Und wir brauchen diese Beziehung. Wir brauchen 2. Korinther 3, 17, 18, dass wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit anschauen. Und wir müssen und brauchen es, dass wir uns gegenseitig helfen möchten. Alle diese Hindernisse, die da sind, wo der Feind immer wieder in verschiedenster Weise aufbaut, zu überwinden. Und wenn ihr seht, alle diese Abel, Adam, Abel, Enosch, Abraham, Noah, oder wenn wir jetzt zum Beispiel der Henoch anschauen, dann vielleicht noch zum Schluss ein paar Worte dazu. Bei Henoch seht ihr, er hat die Beziehung mit Gott bewahrt. Er wandelte mit Gott. Aber weißt du, wie lange er gewandelt ist? Das hat uns direkt berührt, die letzte. Wie viele Jahre? Das heißt, er wandelte so und so viele Jahre und dann nahm ihn Gott hinweg. 300 ist gut, 300 ist der Anfang, es geht noch weiter.
365?
Ja, 365. Also ist gut, gell? Das Jahr hat 365 Tage, der Henoch hat 365 Jahre mit Gott gewandelt, vielleicht reicht es auch aus 365 Tage. Also wenn du die ganze Zeit mit dem Herrn wandelst, es ist in jedem Fall ein großer Gewinn.